Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 5. August.
Wann sind wir schon mal zufrieden? Eigentlich nie. Es gibt immer einen nächsten Schritt. Da kennst du keine Kompromisse. Keiner hat gesagt, dass das einfach wird. Und keiner kann garantieren, dass am Ende alle zufrieden sind. Aber wer kann das schon?
Wir auch nicht. Aber auch wir arbeiten daran. Deshalb jetzt das kostenlose Girokonto mit Zufriedenheitsgarantie.
Commerzbank, die Bank an Ihrer Seite.
Sie haben ihn sicherlich erkannt, Yogi Löw. Damals dynamischer Trainer der deutschen Elf im Werbespot der Commerzbank. 2014 war das und am Ende war der Yogi doch zufrieden, denn er holte mit seinen Jungs den WM-Pokal nach Hause.
Deutschland ist Fußball-Weltmeister!
Bei der Commerzbank hingegen dürfte die Unzufriedenheit groß sein in diesen Tagen. Eine 500 Millionen Euro Verlust steht nach dem zweiten Quartal in den Büchern. Ein Grund seien Restrukturierungsaufwendungen, so heißt es offiziell. Die Bank stellt sich gerade mal wieder neu auf. Immerhin blieb die Kernkapitalquote bei 11,4%. Das ist quasi der Risikopuffer. Naja, interessant für jeden, der die Bank übernehmen will. Und einer wird es tun müssen. Trotzdem, und darum sprechen wir heute Morgen darüber, ist es erstaunlich, dass immer da, wo der Staat, der in der Klimapolitik eine noch größere Rolle für sich beansprucht, also immer da, wo der Staat die Finger drin hat, die Geschäfte nicht so richtig rundlaufen. Denn auch bei der Commerzbank ist der größte Einzelaktionär eben er, der Staat. Auf den Großaktionär Bundesrepublik Deutschland entfallen über 15%. Ein weiteres Beispiel für das Missmanagement des Staates ist die Bahn, der Staatskonzern schlechthin 100% Staat. Gewinne werden da schon lange nicht mehr abgeliefert vom Vorstand, stattdessen Schulden über Schulden über Schulden. 29 Milliarden Euro ist der momentane Stand der Nettofinanzschulden der Deutschen Bahn AG, was den Vorstand nun überhaupt nicht daran hindert, einen Bonus zu verlangen und, Vorsicht Politik, ihn auch zu bekommen. Das trotz der schlechten Zahlen, wie die FAZ zu berichten weiß.
Die Deutsche Bahn kommt in der Corona-Krise nicht aus den roten Zahlen. In den ersten 6 Monaten des Jahres steht unter dem Strich ein Minus von über 1,4 Milliarden Euro, wie aus Konzerndokumenten hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlagen.
Wenn man gemein ist, könnte man auch sagen, dass es ja fast klar war, dass der Staat, dieser Staat, auch im Rennen um den Impfstoff auf das falsche Pferd setzen würde. Die Tübinger Firma CureVac entwickelte fieberhaft einen mRNA-Impfstoff gegen das Virus. Der Bund stieg ein mit 300 Millionen Euro. Am Ende funktionierte der Impfstoff bisher jedenfalls nicht wie erhofft. Jetzt könnte man sagen, Pech gehabt. Konnte ja keiner voraussehen. Man könnte ja hoffen, dass der Staat aus Erfahrung klug geworden ist und dass er weiß, und zwar um die eigene unternehmerische Unfähigkeit. Und was tut man da? Man hält die Finger am besten geschlossen raus aus der Privatwirtschaft. Das Gegenteil von gut, der Volksmund hat es geahnt, ist gut gemeint. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit der vielfachen Olympiasiegerin im Dressurreiten, Isabel Werth, spreche ich über Sport und über Politik.
Leidenschaft ist das Entscheidendste und Wichtigste. Das, was man tut, muss man lieben und dafür muss man brennen. Und wenn diese Leidenschaft da ist, dann ist es auch zeitunabhängig, dann ist es auch erfolgsunabhängig.
Der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, spricht mit dem bayerischen FDP-Fraktionschef Martin Hagen über die Unruhe im Bayerischen Landtag. Und der FDP-Mann bietet de facto einen Ringtausch in der Regierung Söder an. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski erklärt die plötzliche Horse der Robin Hood-Aktie an der Wall Street. Und Annette Weisbach auf dem Frankfurter Börsenparkett schaut auf den großen Tag der Deutschen Post. Wir sprechen über die plötzlich reichste Schauspielerin Hollywoods und über das spektakulärste Gesangsduo des Jahres, den 95-jährigen Tony Bennett und die 35-jährige Lady Gaga. Keiner hat das geschafft, was diese Spitzensportlerin bisher erreicht hat. Isabel Werth ist 7-fache Olympiasiegerin, 14-fache deutsche Meisterin, 20-fache Europameisterin und damit die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten.
Das ist Harmonie pur, was wir hier sehen zwischen Bela Roos und Isabel Werth, die weiterhin hochkonzentriert bleibt. Und bei Bela Roos weiß sie, die hat Synapsen wie ein Elektrizitätswerk, so sagt sie über ihre Stute. Die weiß genau, wann es darauf ankommt.
Sie ist gerade aus Tokio zurückgekehrt, wo sie mit ihrem Pferd Bela Roos Mannschaftsgold und Silber in der Einzelwertung holt. Die 17-jährige Stute geht bald in Rente. Daran ist bei Isabel Werth 52 noch lange nicht zu denken, wie sie diese doch sehr besonderen Olympischen Spiele erlebte, worauf es in der Pferd-Mensch-Beziehung ankommt und wer für sie, die Reiterin, die Bürgerin, die Unternehmerin, der geeignete Kanzler nach Angela Merkel wäre, das verrät sie uns jetzt, hoffentlich. Einen schönen guten Morgen, Isabel Werth.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Wie feiert man eigentlich einen olympischen Erfolg mit einem Pferd? Oder konkreter gefragt, was hat Ihre Westfalenstute Bela Roos eigentlich davon?
Bella ist sehr stolz gewesen und war dann natürlich überschüttet mit Lob und Leckereien wie Möhren, Äpfel und Futter. Ansonsten merken die Tiere sehr, sehr genau, wenn sie Besonderes geleistet haben.
Wie viele Menschen betütteln eigentlich ein solches Olympiapferd so am Tag? Wie viele Menschen sind da der verschiedenen Disziplinen sozusagen zugange, dass es dem Pferd gut geht, dass es diese Spitzenleistung auch bringen kann?
Also man muss unterscheiden von dem Team zu Hause, was hier natürlich sich 24 Stunden um die ganzen Pferde kümmert, unter anderem logischerweise Bela Roos. Aber wenn wir zum Turnier fahren und dann eine ganz spezielle Vorrichtung haben wie jetzt Olympische Spiele und dort alles sich in einem Bubble befindet und dann natürlich auch noch ein bisschen reduziert ist, aber das Team um das Pferd herum ist ungeachtet der Pandemie optimal gestaltet gewesen. Das ist meine Pflegerin Steffi. Dann sind es die Physio- oder Tierärzte, die entsprechend auch immer nach dem Rechten schauen und logischerweise Trainer und dann auch ich, die neben Steffi, glaube ich, die Bezugsperson bin für das Pferd und die wir uns permanent darum kümmern und auch letztlich hineinhorchen. Ist alles normal? Was können wir noch tun, um irgendwas zu optimieren?
Ich komme ja eher von der Ökonomie-Seite her, daher entschuldigen Sie die Frage. Hat ein solches Pferd tatsächlich eine Wertsteigerung erfahren? Sie haben Gold in der Mannschaftswertung, Sie haben Silber in der Einzeldressur. Erfährt das Pferd da eine Wertsteigerung?
Grundsätzlich erfahren die Pferde mit zunehmenden Erfolgen einer Wertsteigerung. In diesem Fall ist es jetzt so, dass Bella sich hier von der Championatsbühne verabschiedet hat. Sie ist 17 Jahre und ich finde es einen großartigen Abschluss. Sie hat wirklich 3 super Prüfungen gemacht. Und ist, wie gesagt, hochdekoriert nach Hause gekommen. Wir werden jetzt noch ein schönes Turnier uns aussuchen und dann wird sie sich aus dem internationalen Sport verabschieden und ihre Rente genießen und hoffentlich auch noch eine Mutterschaft genießen.
Wollte gerade sagen, sie ist doch jetzt eine Zuchtstute dann, eine ganz tolle und wertvolle.
Genau, genau. Die wertvollste Zuchtstute der Welt sozusagen.
Ja, und das heißt, wie viel muss man dann zahlen eigentlich, wenn man sie decken darf?
Das lässt sich in Zahlen jetzt nicht ausdrücken. Am Ende des Tages entscheidend, was am Ende auch als Zuchtprodukt in Anführungsstrichen herauskommt. Es bedeutet nicht, dass ein Weltmeister oder ein Olympiasieger dann auch einen entsprechenden Kracher hervorbringt. Aber unabhängig davon ist der Wert sowieso ideell in diesem Falle, weil Frau Winter-Schulze als Besitzerin von Bella die Stute unabhängig ihres Alters nie verkauft hätte, nie verkaufen würde. Und deshalb sind das rein fiktive Zahlen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die hoch erfolgreichen Championatspferde oder Sportpferde mittlerweile bis in die 7-stelligen Sphären aufgestiegen sind, ja.
Perfekt, das ist schon eine Summe. Sie selbst, lassen Sie uns über Sie sprechen. Sie sind für mich jedenfalls die erfolgreichste Sportlerin aller Zeiten. Mit dieser Art Dekoration, Goldmedaillen, Silbermedaillen, aber auch eben 14-fache deutsche Meisterin, 20-fache Europameisterin über diese Jahrzehnte, das hat auch ein Cassius Clay und ein Schumi nicht hinbekommen, vielleicht auch nicht hinbekommen können in ihren Sportarten. Daher meine Frage, wie motivieren Sie sich eigentlich, wenn Sie weiterhin ja täglich morgens und abends aufs Pferd steigen?
Das Schöne und Besondere an unserem Sport ist, dass wir mit einem Lebewesen zusammenarbeiten. Es ist eben nicht irgendeine Materie, es ist nicht ein Fitnessraum, es ist nicht ein Schwimmbad, es ist nicht die Tatanbahn, es ist auch nicht ein Auto, sondern es ist das Pferd, was wir letztendlich formen, bilden, ausbilden und über Jahre hinweg eben auch eine sehr emotionale Bindung aufbauen, eine Partnerschaft. Das lässt die Sache nie langweilig werden und immer wieder auch ein junges Pferd entdecken, eine Vision entdecken. Eine Bella habe ich 3-jährig bei ihren Züchtern entdeckt und war vom ersten Moment an fasziniert von dieser Stute. Und heute, 14 Jahre später, hat sie nochmal einen großen Auftritt bei Olympischen Spielen gehabt, was ich mir wirklich sehr gewünscht habe für sie, für uns. Und es ist darüber hinaus das nächste junge Pferd schon wieder mit einer Vision verbunden. Und es macht wahnsinnig Spaß, so etwas zu entwickeln und zu sehen, kann ich das realisieren? Kann ich das umsetzen? Ist meine Vision, die ich habe, auch tatsächlich irgendwann Realität? Und deshalb wird es nicht langweilig und deshalb hat man auch nie ein Motivationsproblem.
Sie sind mit 23 das erste Mal, in Barcelona war das, glaube ich, mit Gold ausgestattet worden. Was würden Sie sagen, ist die wichtigste Zutat, wirklich der Kern vom Kern einer solchen Erfolgskarriere? Ist das Selbstdisziplin, Verzicht, Frau Wert, oder auch sowas wie eine sehr hohe Leidensfähigkeit?
Leidenschaft ist das Entscheidendste und Wichtigste. Das, was man tut, muss man lieben und dafür muss man brennen. Und wenn diese Leidenschaft da ist, dann ist es auch zeitunabhängig, dann ist es auch erfolgsunabhängig. Natürlich möchte man, wenn man im Sport unterwegs ist, im Wettkampf unterwegs ist, so erfolgreich wie möglich sein und am liebsten auch gewinnen. Aber es ist die Art und Weise, wie man dann auch ein Pferd am Ende präsentieren kann, wie sich ein Pferd präsentiert, ist manchmal mehr wert als Gold oder Silber.
Der Reiter formt das Pferd, habe ich mir mal gemerkt von einem Reiter. Der Reiter formt das Pferd, heißt ja auch schon, dass sie führen müssen. Sie sind die Führungspersönlichkeit in dem Team.
Das ist richtig, aber im Laufe der Zeit hat man eben auch gelernt, dass nicht nur der Reiter das Pferd formt, sondern auch umgekehrt. Es ist ein gegenseitiges Formen. Und während ich vielleicht vor 20 und 30 Jahren noch absoluter war und wenn auch ein Problem sich stellte, ich das gerne an dem Tag noch lösen wollte, hat die Erfahrung und am Ende des Tages auch die Geduld sich ausgezeichnet zu sagen, okay, was nicht heute geht, gibt es vielleicht morgen und man wird viel geduldiger, viel gelassener und kann abwarten.
Das heißt, das Pferd ist was für Sie? Ein Kumpel? Das Wort Partner fiel schon. In manchen Situationen vielleicht auch ein Rivale. Ist es eine Arbeits- oder eine Liebesbeziehung?
Das ist unbedingt eine Liebesbeziehung, eine Freundschaft, eine Partnerschaft, die sich am liebsten von klein auf entwickelt, also von 3-4-jährig an. Es ist manchmal auch eine Partnerschaft, auch noch nicht gleich die Liebe auf den ersten Blick, sondern es ist wie mit vielen Menschen, wo man sagt, ach ja, ist doch ganz interessant oder mal nett. Und dann entwickelt sich eine Freundschaft über die Jahre hinweg und mit dem einen kann man besser, mit dem anderen weniger gut. Und so ist es auch, man merkt dann auch schon mal, dass man vielleicht mit einem Pferd nicht so zusammenpasst und wie mit einem Menschen. Und wenn man sich aber für ein Pferd entschieden hat und genauso wie wenn man sich für einen Menschen entschieden hat, so ticke ich zumindest, dann gehe ich damit durch dick und dünn und dann ist das auf Gedeih und Verderben miteinander verbunden und geht dann auch durch alle Höhen und Tiefen.
Jetzt waren das ja Spiele in Tokio, die unter den Bedingungen einer weltweiten Pandemie stattfanden. Wie war das für Sie? Wie haben Sie das empfunden, dieses dann ja am Ende doch leere Tokio oder zumindest die leeren Sportstätten? War das für Sie gespenstisch oder hat das bei der Konzentration vielleicht sogar geholfen?
Es waren zunächst erstmal ideale Bedingungen, die wir für uns in unserem Stadion und in unserem Horsepark vorgefunden haben. Und es tat einem unglaublich leid. Also ich fand es sehr traurig und sehr schade, dass die Stadien leer blieben, weil damit natürlich ganz viel Arbeit nicht die Wertschätzung bekommen hat, die sie hätte bekommen müssen und auch sollen. Es hat mich sehr gefreut, dass die anfängliche Ablehnung der Japaner von 70% gegen uns auf einmal auf 70% für uns umgeschlagen ist. Das war wirklich sehr schön zu spüren und auch mitzubekommen in den Zeitungen und auf einmal das Bedürfnis der Japaner da war, in die Stadien zu gehen, was eben leider nicht ging, die Merchandising-Shops leer gekauft wurden und viele Japaner uns auch sehr freundlich gegenübertraten. Das war dann doch eine ganz andere Herzlichkeit, als man es am Anfang erwarten durfte. Und ansonsten waren es einfach traurige Spiele. Das waren keine Spiele, die vergleichbar waren mit anderen Spielen, wo die auf den Straßen die Euphorie war, die Freude, mal getanzt, gefeiert oder getrunken wurde. Hier war alles wirklich diszipliniert eingeschlossen. Aber es war der einzige Kompromiss, den es gab, und den sind wir gerne eingegangen, damit es überhaupt stattfindet.
Verstehe. Die Pandemie und die Politik, da ist es nur ein kurzer Weg darüber. Wir sind mitten in einem Bundestagswahlkampf. Frau Wehrt, wie schauen Sie politisch auf die Dinge, wenn Sie Veränderungen in diesem Land bewirken könnten? Vielleicht nicht das ganze Land umkrempeln, aber so an dem einen oder anderen Punkt. Wo würden Sie sagen, das ist der wichtigste Punkt, den ich gern verändern würde?
Der wichtigste Punkt, den wir verändern müssen, und ich glaube, die letzten Dramen und Flutkatastrophen haben es gezeigt, tatsächlich den Klimawandel extrem und kompromisslos anzugehen. Also wir sind gerade auf dem Weg oder waren gerade in Tokio gelandet, als uns die Bilder ereilten, die hier von uns entfernt eine Stunde sind und wo ich nie geglaubt hätte, dass da auf einmal Menschen von heute auf morgen alles verlieren und wirklich nicht nur um ihre Existenz, sondern um ihr Leben gekämpft haben. Wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich geglaubt, das würde irgendwo im äußersten Winkel am anderen Ende der Welt stattfinden. Und das hat auch nochmal ganz brutal gezeigt, dass der Klimawandel unser größtes Problem über alle Generationen hinweg ist.
Wie steht's mit den anderen Themen? Digitalisierung, Bildung, Wohlstand Deutschlands erhalten? Wir haben riesige demografische Probleme. Welche Rolle spielt das für Sie?
Es gibt ganz viele Themen, die wir angehen müssen und die vorrangig sind, aber es muss auch alles finanzierbar sein. Ich mache mir große Sorgen, was im Grunde genommen dann auf die übernächste Generation zukommt. Es muss ja auch alles irgendwann wieder finanziert werden. Und die Überschuldungen nehmen zu. Geld gibt es immer mehr, aber es ist immer nur noch mehr auf dem Papier. Das nimmt Formen an, die beängstigend sind. Und das wird weder Herr Laschet noch Herr Scholz, Frau Baerbock sowieso nicht, lösen können. Und ich glaube, das ist ein Kraftakt, der nicht nur innerdeutsch, sondern weltweit angegangen werden muss.
Aber wer sollte es denn machen, Ihrer Einschätzung nach? Und wer hat am ehesten verstanden, das, was Sie gerade ja artikuliert haben, dass wir uns womöglich überheben, dass mit der Geldwertstabilität Dinge in Schwierigkeiten geraten könnten, wenn wir nicht zurückkehren zu Maß und Mitte. Was glauben Sie, welcher von diesen drei Kanzlerkandidaten, Sie haben sie alle drei genannt, wäre hier am ehesten geeignet?
Ich glaube, dass Herr Laschet am ehesten geeignet ist und ich hoffe auch, dass er es wird, aber ich hoffe auch, dass dann solche Nebengeräusche, die dann zu uns bis Tokio angekommen sind und unglückliche Auftritte wie im Rahmen der Flutkatastrophe nicht passieren und die Ernsthaftigkeit der Lagen wirklich angegangen wird.
Also das fanden Sie schon auch ein ärgerliches und peinliches Erlebnis?
Ich fand es extrem unpassend und unmöglich.
Sind Sie traurig, dass Frau Merkel geht?
Ja, sehr. Das war eine extrem feste Größe und eine Frau, die gegen den Wind, im Wind und im Sturm standgehalten hat. Und ich habe mich immer, wie auch bei Herrn Kohl, sehr sicher gefühlt. Und da haben die Nachfolger große, große, große Fußstapfen auszufüllen.
Nun sagen ja viele Politiker, ihr Bürgerlein, sprecht schlau, warum macht ihr nicht mit? Politik ist eine Mitmachveranstaltung. Würde das für Sie noch im, vom letzten Lebensabschnitt wollen wir bei über 50, knapp über 50 noch gar nicht sprechen, aber ist das für Sie denkbar?
Also der letzte, man kann sagen Halbzeit. Ich wandel hoffentlich auf den Spuren meiner Großmutter, die 102 geworden ist. Aber Politik hat mich immer schon interessiert, keine Frage. Nur solange ich selber noch aktiv bin, bleibt dafür kein Zeit und Raum. Ich bin CDU-Mitglied und habe durchaus politisches Interesse, aber keine Ambitionen, ein politisches Amt zu übernehmen.
Aber man wird Ihre Stimme dann und wann hören. Sie mischen sich ein, richtig?
Naja, also ich bin zumindest, habe ich bislang kein Blatt von dem Mund genommen und hatte auch keine Sorgen, mich unbeliebt zu machen, und das, glaube ich, wird auch so bleiben.
Also Frau Wehrt, ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Vielen Dank, Ihnen auch alles Gute.
Ja, die Entscheidung, ob sich jemand impfen lässt oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Die nehme ich auch für mich in Anspruch, und die lautet eben, dass ich mich bisher nicht dazu entscheiden konnte, mich impfen zu lassen.
Sagte Hubert Aiwanger vor rund einem Monat auf einer Pressekonferenz mit Markus Söder. Seitdem ist die Luft dicke zwischen den beiden, zwischen dem Chef der Freien Wähler und dem Chef der bayerischen Landesregierung. Aiwanger sorgt als kleinste Querdenker-Demo des Landes immer wieder für Aufsehen. Von Apartheid hat er sogar im Zusammenhang mit den Impfungen gesprochen. Sein Kalkül? Das scheint mir klar. Er will Impfgegner dazu bringen, bei der Bundestagswahl bei ihm, bei den Freien Wählern, deren Spitzenkandidat er ist, ihr Kreuzchen zu machen. Das wiederum sorgt für Unruhe im Bayerischen Landtag. Und der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, hat deshalb mal durchgeklingelt bei Martin Hagen. Der wiederum ist der Fraktionschef der FDP im Bayerischen Landtag und er bringt sich in Stellung für den Fall der Fälle.
Schönen guten Tag, Herr Hagen in München.
Grüße, Herr Brücker.
Herr Hagen, was ist im Bayerischen Landtag los? Die CSU und die Freien Wähler fetzen sich auf öffentlicher Bühne. Droht da ein Koalitionsbruch?
Ein Koalitionsbruch ist nicht mehr im Bereich des Unmöglichen. Wir haben auf der einen Seite Markus Söder, der sich ja als harter Hund in der Corona-Krise präsentiert und als starker Mann in der Union. Und auf der anderen Seite offenbar einen Impfskeptiker, dem auf der Nase rumtanzt, nämlich den stellvertretenden Ministerpräsidenten, der hier jetzt auch noch die Impfkampagne der Regierung in Frage stellt. Das ist ein Problem und das kann auch eskalieren.
Muss Markus Söder ihn rausschmeißen?
Die Frage muss Markus Söder selbst beantworten, aber ein stellvertretender Ministerpräsident, der das, was die Regierung seit Monaten macht, nämlich die Leute zu versuchen überzeugen, dass sie sich impfen lassen, weil das der Weg zu mehr Freiheit ist wieder in dieser Pandemie, der das hintertreibt, der ist natürlich eine Belastung für eine Koalition und ich glaube, der zeigt auch, dass er nicht wirklich regierungsfähig ist.
Was wäre, wenn, Herr Hagen, gibt es Überlegungen als FDP bereit zu stehen? Sie haben 11 Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Es gibt angeblich Gespräche auch zwischen der FDP und Abgeordneten der Freien Wähler, das Lager zu wechseln. Sind das nur Gerüchte oder ist da was dran?
Man hört im Landtag, dass es Abgeordnete der Freien Wähler gibt, die nicht mehr bereit sind, diesen Kurs von Aiwanger mitzutragen, wenn er weiter so im Trüben fischt. Und das wäre natürlich eine Option, wie auch die FDP gemeinsam mit der Union dann eine Mehrheit kriegen könnte. Uns fehlen momentan 8 Stimmen. Die Freien Wähler haben 27 Abgeordnete. Und unter den 27, das weiß ich, gibt es auch vernünftige, liberal denkende Menschen. Also da kann einiges noch in Bewegung geraten, wenn Hubert Aiwanger weiterhin auf diesem Kurs unterwegs ist.
Für Sie wäre das nicht undenkbar, Freie Wähler in ihre Fraktion aufzunehmen und mit Markus Söder eine Regierung zu bilden? Verstehe ich Sie richtig?
Die Freien Wähler sind ja ein sehr heterogener Haufen. Da gibt es liberale Abgeordnete, es gibt konservative Abgeordnete und es gibt Abgeordnete, die sie möglicherweise ein bisschen komisch ticken. Aber darunter gibt es auch Leute, die passen zu uns. Die haben grundsätzlich ein weltoffenes, auch marktwirtschaftliches Profil. Und die FDP ist da offen, auch mit diesen Leuten zu sprechen. Und die FDP ist eine Gestaltungspartei, wenn wir die Möglichkeit haben, zu regieren und liberale Inhalte umzusetzen, auch gerade in der Pandemie umzusetzen, eine liberalere Corona-Politik, dann wären wir dazu auch bereit.
Das war im Bund schon mal anders, was die Regierungswilligkeit anbetrifft, Herr Hagen. Aber wir nehmen das zur Kenntnis. Aber ist Markus Söder als Umwelt- und Klimaschützer nicht eher jemand, der Schwarz-Grün bevorzugen würde? Oder wie sehen Sie es?
Markus Söder hat Sympathien für Schwarz-Grün, das ist kein Geheimnis. Aber in seiner Fraktion sieht das anders aus. Da gibt es viele Abgeordnete, die mit den Grünen fremdeln und die sich eher eine konservativ-liberale Koalition wünschen würden. Wer sich da am Ende durchsetzt, muss man sehen. Aber es wird nicht an der FDP scheitern, wenn die Inhalte stimmen.
Interessantes Szenario. Vielen Dank, Herr Hagen, für die aktuelle Einschätzung und einen schönen Tag nach Bayern.
Wünsche ich Ihnen auch. Danke, alles Gute.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Na, da muss man sich manchmal doch wundern. Erst am Montag hatten wir ja an dieser Stelle über die Aktie des Neobrokers Robin Hood gesprochen und darüber, dass nach dem erfolgreichen Börsengang vor genau einer Woche kaum Bewegung in der Aktie war. Aber das Wertpapier fällt offenbar in die Kategorie Spätzünder. Denn kaum hatten wir darüber gesprochen, ist die Aktie komplett durch die Decke gegangen. Aber warum? Das kann uns nur unsere Börsenreporterin in New York erklären. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Was, Sophie, hat denn für diesen plötzlichen Raketenantrieb bei Robin Hood gesorgt?
Genau, also ganz kurz vielleicht erstmal diesen Raketenantrieb auch beziffert. Es ging gestern alleine um 50% nach oben und die ganze Woche über ja auch schon inzwischen 100%. Steht die Aktie für die Woche gesehen im Plus. Sie musste gestern Morgen sogar vom Handel ausgesetzt werden, weil es so schnell, so stark, nämlich etwa 65% nach oben ging. Es gibt zwei Faktoren, die eine Rolle gespielt haben dürften. einmal wenig überraschend eigentlich. Sie haben die gleiche Unterstützung mobilisiert, wie die Meme-Stocks auf ihrer Plattform bekommen haben, also GameStop und Co. Robinhood ist selbst zum absoluten Meme-Stock geworden. Auf dem Reddit-Forum Wall Street Bets ist Robinhood Gesprächsthema Nummer 1. Und Robinhood hat ja auch ganz bewusst den ungewöhnlichen Schritt durchaus unternommen, dass sie einen großen Teil der Aktien an eigene Nutzer verkauft haben. Und dann ist da noch eine Investorin aus einer ganz anderen Ecke, die eine Rolle gespielt haben dürfte, die Star-Investorin Cathie Wood. Deren ARK Invest kaufte am Dienstag knapp 90.000 Hood-Aktien für ihr ARK Fintech Innovation ETF. Und das kommt ja nur noch oben drauf zu der Position von 3,15 Millionen Aktien, die Wood seit dem Debüt des Unternehmens letzte Woche von Robinhood gekauft hat. Und das hilft natürlich auch dabei.
Und wir sprechen ja gleich auch mit Annette Weisbach in Frankfurt über die Quartalszahlen von zwei DAX-Schwergewichten. Aber auch in den USA, Sophie, ist die Berichtssaison ja noch nicht vorbei. Zum Beispiel hat Kraft Heinz, also der große Ketchup-Produzent, Ergebnisse produziert. Bitte verrat uns, wie sind die ausgefallen?
Gut, Kraft Heinz hat einen bereinigten Gewinn von 78 Cent pro Aktie gemeldet und damit haben sie die Prognosen von 72 Cent übertroffen und einen Umsatz von 6,6 Milliarden US-Dollar erzielt, auch mehr als erwartet. Der CEO von Kraft Heinz, Miguel Patricio, hat gesagt, unsere Ergebnisse des zweiten Quartals sind ein starker Indikator dafür, dass wir stärker aus der Pandemie hervorgehen werden, als wir hineingegangen sind. Allerdings gibt es nach wie vor Herausforderungen, das haben Sie auch erwähnt, und die bleiben auch noch eine Weile, zum Beispiel die Kosteninflation. Die höheren Kosten haben Sie teilweise mit höheren Preisen ausgeglichen, aber die Aktie ist gefallen, weil die Anleger solche Anzeichen für Inflation natürlich einfach nicht gerne sehen gerade.
Vielen Dank, Sophie. Und damit gehen wir nach Frankfurt zu Annette Weisbach und ich sage einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Heute ist ja einer der dienstältesten, wenn nicht der dienstälteste DAX-Kapitän an der Reihe mit den Quartalszahlen, nämlich Frank Appel von der Post. Womit rechnest du?
Es werden wohl sehr gute Zahlen werden. Die Deutsche Post hat ja schon mal Eckdaten veröffentlicht und das letzte Quartal ist einfach wirklich gut gelaufen. Insgesamt hat die Deutsche Post 7-mal die Prognose erhöht seit Anfang der Pandemie.
Und das liegt vor allem wahrscheinlich daran, dass Globalisierung und Onlinehandel in der Pandemie ganz gut performt haben.
Auf jeden Fall, der Onlinehandel war ein unglaublicher Treiber im letzten Jahr und der bleibt es immerhin weiter auf einem hohen Niveau. Und jetzt kommt hinzu, dass der Welthandel wieder stark anzieht. Auch etwas, wovon die Deutsche Post profitiert.
Und 7 Elektroflugzeuge, ich stelle mir das als kleine Jets vor, hat er auch bestellt?
Genau, Frank Appel ist gerne immer ganz vorne mit dabei und hat jetzt 7 Elektroflugzeuge für DHL bestellt. Die werden dann 2024 geliefert. Der Konzern möchte ja auch klimaneutral operieren im Jahre 2050 und dafür müssen sie natürlich einiges tun.
Adidas ist heute ebenfalls dran und Kaspar Rohrstedt, der CEO, gehört auch schon zu den Dienstälteren im DAX. Erfolgreich Henkel beendet und dann bei Adidas eingestiegen. Schwierig zunächst in der Pandemie. Staatshilfen wurden beantragt, aber Allzeithoch sehe ich jetzt bei Adidas.
Genau, es ging rasant bergab im letzten Jahr, als die Pandemie kam, aber es ging genauso rasant dann wieder bergauf. Die Erholung, vor allem getrieben durch den Internethandel, den hat das Unternehmen sehr erfolgreich ausgebaut, aber auch die Nachfrage in China, die kam sehr schnell wieder.
Insgesamt scheint ja der DAX tatsächlich, manche sagten im Sommer wird es abreißen, aber der DAX scheint in bester Verfassung zu sein, oder?
Genau, der DAX ist in bester Verfassung. Die Bilanzen der Unternehmen sind auch in bester Verfassung. Eine sehr erfolgreiche Berichtssaison bis dato. Und natürlich hilft auch, dass die EZB weiter viel billiges Geld in den Markt pumpt.
Aber es ist keine Spekulationsblase, wenn ich dich richtig verstehe, sondern schon auch getrieben neben dem billigen Geld von guten Fundamentaldaten der Firmen selber.
Man sieht es ja, dass die Unternehmen unglaublich profitabel sind und die Bewertungen am Markt momentan sind im Gegensatz zu Amerika zum Beispiel gar nicht so hoch, denn die Gewinne der Unternehmen sind ganz stark zurückgekommen mit der Erholung aus der Corona-Krise.
Dann danke ich dir, Annette, für diesen optimistischen Start in den Tag und wünsche alles Gute.
Danke dir auch.
Und was, Gabor,
geht eigentlich gar nicht.
Na, dass man die amerikanische Schauspielerin Reese Witherspoon aufgrund ihrer früheren Filmrollen vielleicht als ein wenig naiv einschätzen könnte. Weltweit bekannt wurde sie ja durch ihre Rolle als Elle Woods in Natürlich Blond. Das war Anfang der 2000er Jahre. Darin spielt sie eine junge Frau, die aufgrund ihres einseitigen Interesses für meist pinkfarbene Mode an der Elite-Uni in Harvard gegen Vorurteile ankämpfen musste.
Ich habe einen Doktor in Philosophie.
MBA in Wharton.
Ich habe in Somalia Waisenkinder entwurmt.
Vor 2 Wochen traf ich Cameron Diaz beim Shoppen und habe ihr diesen abscheulichen Angora-Pulli ausgeredet.
Malibu Barbie lebt.
Die gut situierten Kommilitonen gaben ihr dort keine Chance.
Was wird denn das? Wir schließen Wetten ab, wie lange du noch durchhältst.
Du hast einfach nicht genug Grips, Kleines.
Ich werde euch zeigen, was Elle Woods alles drauf hat.
Und das überrascht natürlich an dieser Stelle. Elle Woods beißt sich tatsächlich in Harvard durch. Und genau wie in dieser Filmrolle zeigt Reese Witherspoon auch im echten Leben, dass mit ihr zu rechnen ist. Seit gestern ist sie nämlich die reichste Schauspielerin der Welt. Naja, und wie kam das? Seit 20 Jahren ist sie neben der Schauspielerei eben auch als Filmproduzentin tätig und hat als erste erkannt, dass man sich in Hollywood nicht allein aufs Kino kaprizieren sollte, sondern zukunftsgerecht auch Streaming-Dienste im Blick haben muss. Und das hatte sie. Sie hat für Amazon, für HBO und Apple TV einen Knaller nach dem anderen produziert. Und diese erfolgreichen Aktivitäten waren jetzt der amerikanischen Investitionsgesellschaft Blackstone knapp $1 Milliarde wert. Denn die hat ihr ihre Produktionsfirma abgekauft. Naja, und bei dem Deal wird sich Reese Witherspoon sicher so gefühlt haben, wie ihre Produktionsfirma heißt. Hello, Sunshine.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass zwei amerikanische Pop-Ikonen aus sehr unterschiedlichen Generationen nochmal zusammen eine Schallplatte herausbringen. Tony Bennett, einer der wirklich größten Entertainer-Legenden der USA, seit dieser Woche 95 Jahre alt. Er wollte es nochmal wissen, also fragte er Superstar Lady Gaga, 35 Jahre alt, ob sie nicht mit ihm ein Album mit einigen Jazz-Klassikern aufnehmen möchte. Klar wollte sie. Die beiden haben vor 10 Jahren erstmals im Duett gesungen und so klang das damals.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
Nicht nur die Fans waren begeistert, auch Tony Bennett. Er sagte der Times den Grund, jeder liebt Lady Gaga.
The world loves Lady Gaga. The public adores her. And it's all ages, it's not a young group. She has a very young group, but yet their parents have fun with her. Everybody really loves Lady Gaga.
Nach einem ersten Duettalbum einigten sich die beiden auf eine Fortsetzung. Die Songs wurden in den letzten Jahren aufgenommen. Der 19-fache Grammy-Gewinner, das muss man dazu sagen, leidet an Alzheimer. Das hat die Familie im Februar bekannt gegeben. Tony Bennett twitterte daraufhin, Life is a gift, even with Alzheimer's. Vor allem beim Singen und Musikmachen mit Lady Gaga ist Tony ganz der Alte.
Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
And I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together,
dancing cheek to cheek.
Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek.
Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through
to heaven.
Heaven.
Yes, I'm in heaven.
I'm in heaven.
And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Go. Happiness I see.
Oh, baby, when we're out together dancing.
Out together dancing.
Out together dancing, cheek to cheek. Ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba